Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im April startet der Live-Online-Kurs Diagnostik und wichtige Erkrankungen des autonomen Nervensystems mit Dr. Andrea Meyer. Du erhältst einen kompakten Überblick über Grundlagen, Diagnostik und relevante Krankheitsbilder und kannst eigene Fallvignetten zur Diskussion einbringen. Alle Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Daniel Sterzing zum Thema sexuell übertragbare Erkrankungen in der Proktologie. Ein Überblick.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Wir haben gerade schon mal angefangen und wegen technischer Probleme kurz beendet. Aber Daniel Sterzing, ich begrüße dich gleich ein zweites Mal heute Abend. Du warst schon mal bei uns zu Gast. Du bist Proktologe, lebst und arbeitest in Berlin und wir hatten schon einen ersten tollen Podcast zusammen gemacht. Da haben wir über das Arbeitsfeld des Proktologen gesprochen, welche Patientinnen und Patienten zum Proktologen überwiesen werden sollten, mit welchen Erkrankungen, welche Erkrankungen überhaupt von ihr behandelt werden. Und wir hatten ein bisschen mit dem Thema HPV-Infektionen geendet, anale Dysplasien, und wollten da den Ball heute wieder aufnehmen und so ein bisschen den Bogen in den nächsten 20 bis 30 Minuten spannen und über sexuell übertragbare Infektionen, STIs sprechen. Daniel, erstmal nochmal toll, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich total, dass du da bist. Und vielleicht, genau, knüpfst du nochmal an die letzten Worte des letzten Podcasts von dir an. Da sprachen wir, wie gesagt, über HPV. Kannst du nochmal so ganz kurz zusammenfassen, wo HPV bei dir in der Proktologie eine Rolle spielt?
Ja, hallo erstmal, gerne mache ich das. Also, ja, HPV, humanes Papillomaviren, sind nicht nur in der Gynäkologie wichtig, sondern auch in der Proktologie. Das ist die häufigste viral übertragene sexuelle Erkrankung. Und in Großstädten spricht man so von Inzidenzen von 700 bis 900 pro 100.000 pro Jahr. Also es ist schon sehr, sehr häufig, dass sich gerade junge Menschen eben mit HPV infizieren und dann eben auch entsprechende Erkrankungen entwickeln. Und in der Proktologie haben wir da Risikogruppen, also die bekannteste ist die MSM-Gruppe, also Männer, die Sex mit Männern haben und dann gerade wenn sie HIV-positiv sind, eben sehr, sehr häufig solche Infektionen entwickeln. Das ist also das sind dann die analen Dysplasien. Also die ganze Palette ist eben von leichteren Dysplasien oder Feigwarzen über dann schwere Dysplasien und dann am Schluss entstehen aus diesen Dysplasien eben die Analkarzinome. Und bei dieser kleinen Gruppe der MSM mit HIV wird eben ein großes Augenmerk gelegt, da wird sehr großes Screening gemacht, aber es gibt noch ganz andere Gruppen, also zahlenmäßig viel, viel größer, das sind nämlich die Frauen, die HPV-Infektionen vaginal haben und die dann im Verlauf auch können. Und die werden eben nicht routinemäßig gescreent und auf die muss man eben auch achten. Und dann gibt es auch noch die Immunsupprimierten. Das ist aber eher ein kleiner Anteil. Muss eben hingeschaut werden, um da entsprechende Veränderungen zu entdecken.
Okay, also Dysplasien, wie gesagt, du siehst die Risikogruppe häufig, wie gesagt, die gescreent werden, aber bei Frauen vaginale Dysplasien eigentlich die größere Gruppe, die eben nicht gescreent werden.
Genau, ja.
Aber mit dem gleichen Risiko der Entartung, das hatte ich richtig verstanden.
Genau, also wenn einmal ein HPV-Infekt erworben wurde und der nicht vom Immunsystem wieder eliminiert wird, dann ist das HPV in den Zellen und kann über viele, viele Jahre hinweg dort bleiben und langsam und sukzessive eben auch dysplastische Veränderungen machen, die bis zum Analkarzinom führen.
Mhm. Das heißt im Prinzip, es ist ein interdisziplinäres Problem, was halt auch nicht nur Proktologen betrifft, sondern im gleichen Maße mindestens eben Gynäkologen und Urologen oder auch Hautärzte. Mhm. Dein Appell ist im Prinzip, dass alle hinschauen müssen.
Ja, wir Proktologen und Proktologinnen sind halt einfach eine ganz, ganz kleine Gruppe und wir wissen natürlich, was wir da so entdecken müssen. Aber die großen Gruppen von Kolleginnen, also Gynäkologinnen, Urologinnen, Dermatologinnen und auch Gastroenterologinnen, bitte, bitte immer gucken, ob da irgendwelche Veränderungen sind. Und gerade eben bei Frauen, die eben schon bekannte HPV-Dysplasien im gynäkologischen Bereich haben, bitte schaut mal hin, ob da nicht auch irgendwas Auffälliges zu sehen ist. Also man kann solche Veränderungen einfach sehen und deswegen ist das so wichtig, dass man da mal die Augen aufmacht.
Bemerken denn die Patienten auch bestimmte Symptome, wenn sie diese Dysplasien haben, oder gibt es bestimmte Befunde wie Blutung, oder wie ist so da deine Erfahrung?
Ja, also es geht ja darum, eben Frühformen zu entdecken und deswegen bemerkt man das eigentlich nicht. Manchmal hat man Juckreiz, das ist aber so ein ganz unspezifisches Symptom und kleinere Veränderungen perianal bemerkt man nicht. Die muss man schon erkennen. Also deswegen ist es eben so wichtig, wenn irgendjemand mal da unten untersucht, dass er da mal einen Blick darauf richtet. Erkennen
Und
tut man das eigentlich ganz einfach. Das sind
ja.
leichte, also raue Stellen, leicht gerötet, aber ist eigentlich alles möglich. Manchmal schuppen die ein bisschen, manchmal sind die nur gerötet. Sieht einfach anders aus als die übliche Haut. Ja?
Okay.
Und wenn dann da irgendwelche solche Veränderungen sind, dann sollte man das entsprechend dem Fachmann vorstellen, der dann da mal vielleicht eine Biopsie entnimmt.
Aber wie gesagt, dein Appell, der, glaube ich, jetzt auch rübergekommen ist, ne? Also zunächst muss man erstmal einmal hinschauen und überhaupt eine Idee
Genau.
dafür bekommen, weil ich auch überweisen muss.
Ja, genau, ja.
Okay, das nochmal so als Einstieg zum Thema HPV als virale Infektionserkrankung. Es gibt ja noch andere Viren, die auch für dein Fachgebiet wichtig sind. Über welche Viren sprechen wir da?
Ja, fangen wir mal mit dem nächsten, oder gehen wir mal zum nächsten, das ist HSV, also
Ja.
das Herpes Simplex Virus. Der macht den Herpes anogenitalis und das wird auch häufig nicht erkannt, wobei es eigentlich ganz einfach zu erkennen ist. Also die Symptomatik ist klassisch. Das sind unglaublich starke Schmerzen in der Anogenitalregion und manchmal sieht man nur ein paar kleine Bläschen, perianal oder auch vaginal und die Patienten sagen wirklich, sie haben total starke Schmerzen. Also sie kommen zu mir in die Praxis und sagen, ich habe seit 2 Tagen so starke Schmerzen und ich denke dann immer am Anfang, ja, es wird wahrscheinlich ein Analabszess sein. Und wenn ich die dann untersuche, dann sehe ich nur so ein paar Bläschen. Das ist eigentlich nicht besonders spektakulär, aber das ist dann schon eigentlich typisch. Also wenn man das ein paar Mal gesehen hat, kann man sich ja auch mal bei so Blickdiagnose, Atlanten, mal ein Bild anschauen, dann kann man das gut erkennen. Und wenn man sich unsicher ist, dann macht man einfach einen Abstrich. Also dann macht man
Ja.
einfach eine PCR-Diagnostik aus diesem Bläschensekret und dann hat man relativ schnell dann Ergebnis und dann weiß man, womit man es zu tun hat.
Also für dich als Fachmann ist das im Prinzip eine Blickdiagnose.
Ja. Herpes simplex Virus ist eine Blickdiagnose. Also einfach das Zusammenspiel von den starken Schmerzen und den Bläschen, dann ist es ein Herpes. Es gibt noch eine Krankheit, da kommen wir ja gleich dazu, die sieht so ähnlich aus, aber die ist extrem selten.
Ja, genau. Erstmal haben wir den Herpes diagnostiziert und würden
Ja.
auch eine Therapie einleiten, ne? Was
Ja.
verordnest du da?
Ja, unbedingt. Also das muss man behandeln. Und es ist wichtig, dass das mehr ist als nur so eine einfache Acyclovir-Salbe. Das weiß man ja, dass das eigentlich auch beim Lippenherpes nicht mehr viel bringt, wenn schon die Bläschen da sind, dass man da nur noch Salbe drauf schmiert, sondern das muss dann schon entsprechend systemisch behandelt werden. Also das wird mit oralen antiviralen Tabletten behandelt. Also entweder man nimmt Acyclovir oder man nimmt Valacyclovir. Das ist so mein Favorit, weil das muss man nur zweimal am Tag nehmen, da können die Patienten sich ein bisschen besser dran erinnern. Morgens und abends 500 Milligramm Valacyclovir und das für 10 Tage. Und das behandelt man deswegen, weil dann einfach die Schubintensität geringer ist und die Schmerzen schneller weg sind und man weiß auch, dass dann die Schubhäufigkeit von diesen Herpes-Flares eben geringer ist. Das ist schon gut, dass man das möglichst frühzeitig adäquat behandelt.
Damit hast du
Und
meine nächste Frage im Prinzip schon vorweggenommen und auch beantwortet. Ich wollte mich fragen, wie häufig Rezidive vorkommen, aber das ist sehr individuell, habe ich jetzt
ja,
entnommen.
und gibt ja auch Patienten, die das einmal haben und dann nie wieder. Und dann kommt vielleicht irgendwann im Laufe des Lebens irgendwas anderes dazu, eine Immunsuppression und so. Und dann kriegen die halt eben wieder ein Rezidiv. Und das ist lange Zeit ruhig. Dann gibt es Patienten, die haben das eigentlich immer, immer wiederkehrend in relativ kurzen Abständen. Da kann man auch so eine Langzeittherapie machen, dass man ein halbes Jahr mal diese Medikamente gibt. Das muss man dann individuell mit dem Patienten besprechen. Dazu
Und du
kommt dann
hast
noch eine Schmerztherapie. Also muss natürlich ein Schmerzmittel geben für die ersten paar Tage. Kann man auch lokal so ein bisschen mit Lidocainsalbe behandeln, dass das nicht so weh tut. Aber wichtig ist eben eine orale antivirale Therapie.
Ja. Und du hast gerade schon angerissen, es gibt noch eine weitere Erkrankung, die deutlich seltener ist, aber vom visuellen Aspekt ähnlich aussehen kann. Woran hast du da gedacht?
Ja, das sind die sogenannten Mpox. Das ist
Ja.
so vor 2, 3 Jahren aufgetreten zum ersten Mal. Also die hießen damals noch die Affenpocken, also wirklich eine
Genau.
virale
Ja.
Erkrankung. Und da haben wir eben gerade in Berlin so eine richtig kleine Epidemie gehabt. Also das ist ja so plötzlich ausgebrochen und das hat keiner von uns vorher jemals gesehen. Und das sieht ganz ähnlich aus wie Herpes. Das ist aber eher so ein bisschen so ulcerativ, tut auch extrem weh. Und eben gerade an der Eintrittspforte, dort, wo sich die Patienten infiziert haben, tritt das eben auf. Und deswegen haben wir Proktologen das natürlich gesehen, wenn Patienten sich durch Analsex infiziert haben. Und dann haben die das da. Und das ist auch sehr, sehr schmerzhaft, ähnelt ein bisschen der HSV-Infektion. Ja, und das war 19, Entschuldigung, das war 2022,
Ja.
ein richtig großer Ausbruch eben in Berlin. Und da trat das dann auf. Dann haben sich die Risikogruppen entweder infiziert oder im Anschluss dann auch impfen können. Also die normale Pockenimpfung gab es dann da für Risikogruppen. Und dann ist das wieder so ein bisschen abgeflacht. Und die Erkrankungen haben wir gedacht, ist überstanden, das kommt jetzt nicht mehr. Aber jetzt so in den letzten Wochen gibt es jetzt einen neuen Stamm, der Clade 1b, der jetzt wieder einen Ausbruch gemacht hat, ist aber nicht so häufig. Also das ist eine deutlich, deutlich seltenere Erkrankung und ja, ist aber eben auch eine virale Erkrankung in der Anogenitalregion.
Mit letzten Wochen, um das zeitlich einzuordnen, meinst du so Ende 2025?
Ja, genau. Ja,
Ja.
2025 ist das jetzt nochmal gekommen.
Gibt es analog jetzt zum Herpes anogenitalis da auch ein spezifisches antivirales Medikament?
Ja, das gibt's, aber das ist eigentlich, es ist erstmal schwierig verfügbar und grundsätzlich ist Gott sei Dank das so, dass die Krankheit eigentlich in dem Großteil der Fälle spontan wieder abheilt. Also es ist nicht so aggressiv, es tut halt nur weh, die Patienten müssen isoliert werden und ja, also ich habe das nur Medikament noch nie eingesetzt. Die Patienten werden dann einfach eine Quarantäne gegeben und dann heilt das auch wieder aus in den allermeisten Fällen.
Und
Und Diagnostik.
wie lange ist man so gehandicapt damit, also oder in Quarantäne
Also die
sozusagen?
Quarantäne für Mpox ist 3 Wochen. Das wird vom
Ja.
Gesundheitsamt ausgesprochen und in der Zeit heilt das im Großteil der Fälle auch wieder ab.
Ja.
Ne?
Und du beschränkst dich dann überwiegend auf symptomatische Maßnahmen, also
Genau.
Schmerztherapie.
Ja.
Okay.
Ja, also man macht, also jetzt muss man auch sagen, man macht einen Abstrich, eine PCR-Diagnostik, dann kriegt man innerhalb von 24 Stunden das Ergebnis, dann spricht man dem Patienten schon mal telefonisch die Quarantäne aus, dann muss man, das ist eine meldepflichtige Erkrankung, dem Gesundheitsamt melden, nicht dem RKI, sondern dem Gesundheitsamt, und dann wird für den Patienten eine Quarantäne ausgesprochen. Und dann ist in den meisten Fällen das Gott sei Dank sehr, sehr mild, der Verlauf. Und wenn das natürlich immer mehr wird, also sich diese pockenartigen Veränderungen am ganzen Körper systemisch ausbreiten, dann müssen die natürlich stationär behandelt werden. Ganz ehrlich, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Also
Ja.
das ist selten.
Okay. Aber das Thema Impfung hast du gerade angerissen. Wie gesagt, das ist auch immer noch verfügbare Impfung, die auch
Ja.
empfohlen wird, oder?
Für Risikogruppen wird das empfohlen. Genau, das
Ja.
sind die MSM. Ja.
Okay. Unabhängig von einer HIV-Infektion oder einfach nur das Sexualverhalten, was da als Risikogruppe gilt.
Genau, für das
Okay.
Sexualverhalten. Ja. Aber sicherlich natürlich, also bei einer HIV-Infektion wird das natürlich noch relevanter.
Ja, soweit ein paar ja auch relevante Viren, die wir besprochen haben. Und wir werden den Blick mal zu den Bakterien. gibt es auch Bakterien, die in deinem Fachbereich bei proktologischen Erkrankungen eine Rolle spielen?
Oh ja, natürlich gibt es die. Ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, also ich bin ja eigentlich kein Infektiologe, sondern ich bin ja von Hause aus Chirurg. Ja. Aber dann beschäftigt man sich eben in der Proktologie mit allen Erkrankungen, die da so in der Region auftreten. Und eine bakterielle Erkrankung, die da auftreten kann und sexuell übertragen wird, das sind nämlich die Chlamydieninfektionen. Ja. Und die Chlamydien sind so die häufigste bakterielle Infektion in der Region. Und die machen in der Regel eine Proktitis, also einfach eine Entzündung der Schleimhaut im Rektum. Und dann sieht das aus, einfach entzündliche Schleimhaut. Aber eben für Chirurgen relevant, bei den Chlamydien gibt es auch das sogenannte Lymphogranuloma venereum. Das ist ein eigener Stamm der Chlamydien und der kann eben ein Rektumkarzinom imitieren. Ja, also da kommen Patienten und die sagen dann, sie haben Blut am Toilettenpapier, Schmerzen, eventuell blutig eitrigen Ausfluss. Und wenn man die tastet und untersucht, dann denkt man dann, oh, das ist ein Rektumkarzinom. Also es ist so wirklich eine tumoröse Raumforderung, also ein Pseudotumor, der da auftritt. Und wenn man das dann nicht kennt, dann wird man da völlig auf die falsche Fährte geleitet, weil das einem so typisch wie ein Rektumkarzinom vorkommt, dass man natürlich erstmal eine Biopsie macht und das histologisch sichern will. Aber in Wahrheit ist es ein Bakterium, was diese massive Entzündungsreaktion auslöst und dann so aussieht wie ein Rektumkarzinom. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ist nicht so häufig, aber ganz ehrlich, ich bin auch schon drauf reingefallen. Also
Aber
ja.
wenn es so täuschend ähnlich ist, also wie gehst du denn dann vor? Ich hätte jetzt gedacht, du machst einfach ja aufgrund der Sicherheit eine Biopsie oder ist das gar nicht nötig oder machst du dann auch erstmal einen Abstrich oder eine mikrobiologische Sicherung?
Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn das junge Männer sind, die im Rektum sowas haben und das nicht so richtig typisch aussieht, dann mache ich eigentlich immer noch sicherheitshalber einen PCR-Diagnostik. Aber manchmal imponiert das wirklich so wie ein Rektumkarzinom und dann ist man auf der falschen Fährte, man macht eine Biopsie und dann kriegt man dann 2, 3 Tage später vom Pathologen gesagt, du, das sieht aber alles entzündlich aus. Und dann müsste eigentlich der Groschen fallen, dass das vielleicht eben ein Pseudotumor ist. Und dann sollte man eben eine PCR-Diagnostik auf Chlamydien machen. Und dann kriegt man relativ schnell dann ein Ergebnis, weiß, es ist ein Chlamydiennachweis. Und dann kann man das antibiotisch behandeln. Und das muss man eben wissen. Also wenn so ein Tumor ist, könnte das sein, aber es gibt eben auch Chlamydien, die einfach nur eine Proktitis machen und die sieht aus wie zum Beispiel eine Proktitis ulcerosa. Also das kann man wieder sehr leicht verwechseln mit einer Colitis ulcerosa. Also das sind sehr, sehr ähnliche Befunde und da muss man immer wieder schauen, wie man da am besten zur richtigen Diagnose kommt. Ja, das ist manchmal einfach, wenn die Patienten sagen, ich habe Analsex gehabt und ich glaube, ich habe wieder eine Proktitis aufgrund von einer sexuell übertragbaren Infektion. Dann ist das ganz einfach. Dann macht man natürlich einen Abstrich, aber manchmal verraten die Patienten einem das ja nicht und dann wird es ein bisschen schwieriger.
Ich meine, es ist ja nicht primär eine Erkrankung, die jetzt beim Proktologen landet. Macht ja eine ganz andere Reihe von urogenitalen Symptomen auch. Gibt es denn Formen, wo wirklich auch nur proktologische Symptome vorkommen oder haben die immer auch was anderes, wenn man genau nachfragt?
Naja, also die Chlamydieninfektion, die tritt da auf, wo die Eintrittspforte ist. Also wenn der Patient rezeptiven Analsex hatte, dann hat er eine Proktitis. Ja? Und wenn der Patient sich urologisch infiziert, dann bekommt er eine Urethritis. Also dann geht er zum Urologen. Und die Frauen können die Chlamydieninfektion vaginal haben. Ja, also je nachdem, wo der Infekt auftritt, dort entsteht die Entzündung.
Genau, soweit klar, aber wie gesagt, so aus der Lebenspraxis, wie gesagt, es ist dann tatsächlich so, trotz vielleicht auch mannigfaltiger Sexualpraktiken, dass auch irgendwie eine isolierte Proktitis dann vorkommt, auch wenn
Das ist
man.
sogar, ja, das ist sogar ganz typisch. Also wir Proktologen sehen die Patienten, weil die kommen und sagen, ich habe Beschwerden anal, ich habe Blut, ich habe Sekretion, ich habe Schmerzen. Und dann untersuchen wir die und dann sehen wir erstmal Proktitis, Entzündung, blutige Schleimhaut, eitrig seröses Sekret und so. Und dann müssen wir rauskriegen, was das ist. Also es kann eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein. Colitis ulcerosa, es kann aber auch eben eine sexuell übertragbare Erkrankung sein. Und die Diagnose stellst du dann einfach durch den PCR-Abstrich.
Ja, ist ja letztlich auch völlig egal, ne? Wenn man es dann antibiotisch behandelt, wird ja im Idealfall alles besser sozusagen. Es muss ja nur einmal die Diagnose stellen. So, ne? Ja. Wie behandelst du es denn antibiotisch? Was
Also
gibst du da?
Chlamydien behandelt man mit Doxycyclin. Und je nachdem, was in der mikrobiologischen Diagnostik rauskommt, also die einfachen Chlamydien, da reichen 100 Milligramm oral morgens und abends für eine Woche. Und wenn das der L-Typ ist, das ist der etwas hartnäckigere, der eben auch diesen Pseudotumor oder das Lymphogranuloma macht, also das wird eben in der PCR-Diagnostik nachgewiesen, dann brauchst du das 3 Wochen. Also du musst wirklich lange behandeln. 3 Wochen, 100 Milligramm morgens und abends.
Okay, also eine etwas länger ausgerichtete orale antibiotische Therapie. Okay. Nächstes Bakterium, dem man sich zuwenden könnte, wären die Gonokokken, hast du mir schon verraten.
Ja, genau,
Was
ja. Der
hat es damit auf sich im proktologischen Bereich?
klassische Tripper, die Gonorrhoe. Ja, also Männer können das bei der Harnröhreninfektion eben an der Harnröhre kriegen mit eitrigem Ausfluss aus der Harnröhre. Sie können es aber eben auch im Rektum haben und dann haben sie eben den eitrigen Ausfluss aus dem Rektum. Und das denkt man manchmal immer so, man könnte das so gut unterscheiden, makroskopisch, Chlamydien und Gonokokken. Da heißt manchmal, ja, die Chlamydien machen eher so einen serösen Ausfluss, die Gonokokken eher einen eitrigen. Im Alltag würde ich sagen, stimmt das nicht. Also man kann das an der Diagnostik im Auge her, mit dem Auge nicht erkennen, welches Bakterium jetzt da gerade die Infektion macht. Das muss man mittels PCR-Diagnostik einfach sich dann einordnen lassen. Also die Patienten kommen, haben Beschwerden und dann machen wir den sogenannten Multiplex-Abstrich. Der screent ja auf alle sexuell übertragbaren Erkrankungen und dann ist man 2 Tage sp später, wenn man das Ergebnis hat, deutlich schlauer. Was ja auch gibt, sehen wir immer häufiger, ist einfach eine Kombination aus beiden oder aus 3 Infektionen und so. Also deswegen ist immer ganz gut, wenn man da alles einmal screent.
Und ist wieder auch als bakterielle Infektion sicherlich eine Antibiotikatherapie zugänglich? Ist die denn
Ja, es,
ähnlich lange wie bei den Chlamydien oder gibt es da andere Probleme?
ja, also da muss man sagen, es ist noch ein Antibiotikum wirksam, nur noch eins. Das ist das Ceftriaxon, ja. Und das geben wir einmal als Single Shot IV. Und solange die Gonokokken da noch nicht drauf resistent sind, reicht das. Also ein Single Shot, 2 Gramm Ceftriaxon und die Therapie ist abgeschlossen. Nur leider weiß man halt, dass es immer häufiger auch Ceftriaxon-resistente Bakterienstämme der Gonokokken gibt. Und die sind dann auf die gängigen Antibiotika überhaupt nicht mehr, die sprechen auf die gängigen Antibiotika überhaupt nicht mehr an. Und dann haben wir ein Problem. Also dann wird es wirklich schwierig, ne?
Das heißt, das wäre dann auch für dich so eine Schwelle, wo du vielleicht nochmal richtig infektiologischen Rat holst oder wie geht man da vor? Was
Ja,
machst du da?
also wir wissen einfach, dass das auf uns zurollt. Es gibt gerade so im asiatischen Raum schon diese multiresistenten Gonokokken und in Berlin muss man sagen, warten wir eigentlich drauf, dass wir da die ersten Fälle bekommen. Das wird irgendwann der Fall sein. Und wenn ich dann sehe, dass auf das Ceftriaxon keine Therapie, also kein Therapieerfolg eintritt, und dann würde ich die Patienten an die Infektiologie weiterleiten. Ja. Es gibt neue Antibiotika, die jetzt ganz neu so bei Harnwegsinfekten eingesetzt werden, die da wohl auch wirken, aber da kenne ich mich jetzt nicht so aus, dass ich mich da jetzt rantrauen würde. Das würde ich den Infektiologen überlassen.
Absolut. Und so ganz zum Ende, so als Abrundung, kommen wir noch mal auf einen alten Bekannten zurück, die
Ja,
Syphilis.
also genau, die Syphilis darf man nicht vergessen.
Gibt es
Ja,
die eigentlich
also.
noch?
Gibt's, ja, die gibt es noch, ja. Die Inzidenz ist in den letzten Jahren immer wieder gestiegen. Ich hab gerade noch mal nachgeguckt, die ist jetzt das im Jahr 2025 zum ersten Mal wieder ein bisschen zurückgegangen, nachdem sie alle Jahre zuvor immer wieder hochgegangen ist. Und die gibt es noch, ja. Das ist also das Chamäleon der Medizin, das man häufig schwer diagnostizieren kann. Vor allem, weil wir es natürlich alle nicht mehr sehen. Wir kennen die ganze Erkrankung und diese ganzen Stadien nicht mehr so gut. Und deswegen wird das häufig eben übersehen oder verwechselt. Und die gibt es noch, ja.
Die gibt es noch.
Und
Und die siehst auch du manchmal noch sozusagen, du ja wahrscheinlich
ja.
in den Anfangsstadien.
Genau, ich sehe die, ja. Und so als Proktologe verwechselt man die sind sehr, sehr häufig mit der Analfissur. Also es
Ja.
sieht eigentlich ganz, ganz ähnlich aus. Kleine Ulzera, perianal, am Analrand. Und wenn man das nicht so häufig sieht, denkt man als erstes mal an eine Fissur. Ja? Und dann heißt es ja auch immer bei diesen Ulzera, also das ist ja das Ulcus durum, der harte Schanker, das wäre so schmerzlos, dieses Ulcus, das schmerzlose Ulcus im Stadium 1 der Syphilis. Aber der Anal ist das immer so ein bisschen super infiziert und tut auch sehr weh. Also es ist sehr leicht mit einer Fissur zu verwechseln. Bei Analfissuren ist das immer so, die sind in der Mittellinie, oben oder unten, 12 oder 6 Uhr Steinschnittlage. Und die Syphilis-Ulzera, die sind eher so ein bisschen außerhalb der Mittellinie häufig anzutreffen, da wo die Fissuren nicht liegen. Das ist so eine Unterscheidung, aber man muss das halt, man muss dran denken. Ja.
Man muss jetzt mal denken, ja, ich komme ja erst mit späteren Stadien in Kontakt.
Ja,
Wenn
genau.
die Infektion weiter fortgeschritten ist, siehst du noch andere lokale Befunde oder nur diesen
Ja.
ja?
Also das ist am Anfang, Stadium 1, das ist das Ulcus durum. Ja?
Ja.
Und dann geht das so langsam fließend über. Das ist nicht so erst 1, dann ist das Ulcus weg und dann kommt 2, sondern es ist so fließend. Also manchmal sehe ich die Ulzera und die haben aber schon so ein bisschen so Beginn des Stadium 2, so körperbetont, stammbetontes Exanthem. Also manchmal sieht man dann schon so am Bauch so ein makulopapulöses Exanthem. Das kann man dann schon sehen. Dann geht es schon so ein bisschen so Richtung Stadium 2. Und klassisches Stadium 2 sind die sogenannten Condyloma talata, die auch perianal dann eben häufig sind und die werden häufig eben mit Condylomata acuminata verwechselt, also den Feigwarzen, also der HPV-Infektion.
Hatten wir beim
Das
letzten
ist
Mal
alles,
gesprochen. Ja.
genau, das
Ja.
ist alles sehr, sehr ähnlich. Ja, also ja, da braucht man so ein bisschen ein klinisches Auge dafür. Ne?
Ja.
Diagnostik ist eine ganz andere, da ist es eben nicht die PCR, sondern da ist es wirklich noch die klassische Lewis-Serologie. Also man muss dran denken, man muss Blut abnehmen, bestellt die Lewis-Serologie und dann kriegt man die Ergebnisse und dann weiß man, woran man ist. Ja.
Genau. Um das ein
Ja, und
bisschen
dann.
interdisziplinärer zu gestalten, wie gesagt, ne,
Ja.
irgendwann kann dann ja tatsächlich auch eine Neurosyphilis entstehen und du
Genau,
hast ja.
ja.
Ne,
Und
du
dann geht es
hast,
irgendwann in die Neurosyphilis
ne,
und wie es da weitergeht, da weiß ich da nicht mehr Bescheid. Ja.
genau, dazu kann ich noch beitragen. Also, du hast ja schon diese Stadien erwähnt, ne, Stadium 1, Stadium 2. Stadium 2, wie gesagt, kann dann auch schon Ausdruck einer Neurosyphilis mit sein, erstmal mit der syphilitischen Meningitis, die häufig mit Hirnnervenparesen auch einhergehen kann. Dann gibt es so eine meningovaskuläre Form, die ist irgendwie so in between zwischen Stadium 2 und 3, ist aber auch relevant, weil man spätestens beim juvenilen Schlaganfall auch mal dran denken sollte, ne? Ist so eine Gefäßentzündung. Und dann aber auch die klassischen Spätformen, die man ja überwiegend historisch kennt. Ich glaube, die habe ich. Wüsste ich gar nicht, ob die jemals gesehen haben, ne? Also die progressive Paralyse mit all ihren neuropsychiatrischen Symptomen oder eben die Talvis dorsalis, ne? Diese lancierenden Schmerzen, ne? Radikuloganglionitis, ne? Mit einer ganz klassischen Gangstörung. Das sind wirklich die Spätformen. Aber da müsste ich wirklich, ich glaube, ich würde behaupten, hätte ich es gesehen, würde ich mich daran erinnern, aber ich kann mich an keinen erinnern. Ne? Und so diese Meningitis oder auch die vaskulitischen Komplikationen, das kommt schon selten, aber es kommt mal vor, muss man sagen. Ne? Und für uns ist dann natürlich entscheidend die Liquor-Diagnostik.
Ja, genau, ihr macht die Liquor-Diagnostik, wir machen noch die Serologie und wichtig ist eben immer dran denken, nicht vergessen.
Ja.
Wenn jüngere Kolleginnen zuhören, ist es natürlich auch immer ganz beliebt in den Facharztprüfungen, so als Differentialdiagnostik. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass dann die Prüfer eben gerne noch als Differentialdiagnostik das hören wollen und
Ist ja auch quer durch alle
immer dran
Fächer, man
denken.
liegt selten falsch, offensichtlich, ne? Weil es
Ja,
eben
ja.
tatsächlich nicht ohne Grund ein Chamäleon in der Medizin ist, ne? Aber ein
Ja.
behandelbares Chamäleon, ne? Eben
Ja.
mit dem guten alten Penicillin, zumindest aus der
Ja.
neurologischen Warte sozusagen. Das klappt in der Regel ganz gut.
Ja, genau, das ist super. Also da hat man noch ein ganz altes Medikament, was man da geben kann. IM, ja, 1,2 Millionen Einheiten als Doppeldosis, also eine Spritze in die rechte Pobacke IM, eine in die linke IM. Das ist ein Depot. Und dann wirkt das über 14 Tage und man hat ein sicheres therapeutisches Wirkdosis und dann ist das auch behandelt. Ja,
In
das
deinem Stadion muss man
in
sagen,
meinen
ne?
Stadien,
Genau.
genau,
Ja.
ja. Und das ist eben gut, dass das IM gegeben wird als Depot, weil dann vergessen die ihre Tabletten nicht. Und wenn die Patienten eine Allergie, eine Penicillinallergie haben, dann müssen sie Doxycyclin nehmen für 14 Tage. Das muss man dann aber wirklich regelmäßig einnehmen und darf das nicht vergessen. Also das ist da ganz wichtig, dass da eine Compliance da ist. Das macht das mit dem Penicillin dann schon deutlich einfacher.
Ja. Jetzt haben wir einmal den Bogen gespannt, ne? Haben
Ja,
angeknüpft,
ja.
sind durch die Viren durch und haben nochmal so einen einen Bakterienausflug gemacht und einige infektiologische Erreger nochmal besprochen. Und ich glaube, wir können beide sagen, wir hoffen, euch einen ganz guten Überblick geliefert zu haben. Nochmal so
Ja.
Infektiologie, Proktologie, einfach auch dran denken, wie gesagt. Und vielleicht auch, wie gesagt, wenn man mit dem einen oder anderen Patienten oder mit der spezifischen Infektion konfrontiert ist, hat man schon mal so einen Anhaltspunkt, wie es weitergehen könnte.
Genau, immer dran denken und großzügig die Indikation zur entsprechenden infektiologischen Diagnostik stellen. Also gibt immer wieder Patienten, die vehement vorher alles abstreiten und dann macht man irgendwie die Diagnostik nicht, weil man sich das nicht traut und dem Patienten da nichts unterstellen will. Aber es kommt dann doch häufig ein Resultat bei raus.
Ist ja irgendwie auch so ein schambesetztes Thema
Ja,
einfach noch,
natürlich,
ne? Ja,
natürlich,
ne?
genau.
Ja,
Ja,
okay.
ja.
Ja, Daniel, mir hat es viel
Ja.
Spaß gemacht. Total gut, plakativ rübergebracht. Wie immer ein Genuss, mit dir zu sprechen. Ich würde mich
Ja,
freuen, wenn wir uns
mir hat
bald
es auch
mal
Spaß gemacht.
wiedersehen. Genau, prima.
Ja, wir haben uns ja schon überlegt, wir müssen mal irgendwann ein paar neurologische, proktologische Erkrankungen besprechen.
Genau,
Das
wir
wäre
nähern
vielleicht
uns
so das
einfach immer
nächste
weiter
Mal.
an. Und ja.
Genau, ne, gibt viele Schnittmengen.
Alles klar, ich sage allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ja, herzlichen Dank. Viele Grüße an alle. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.